Ausgabe 86 des Science-Busters Podcasts. Und bevor wir heute starten, ausnahmsweise ein meteorologischer Hinweis. Der Sommer ist Oma. Astronomisch ist nämlich bereits Herbst und auch die neue Saison von uns Science-Busters hat begonnen mit Science-Busters for Kids-Shows und Vorpremieren-TV-Spezial. Wer nichts weiß, muss alles glauben.
Weil wir zeichnen wieder für den ORF neue Folgen auf am 11. und 12. September an der Uni Graz. Und wer da dabei sein möchte, kann das machen. Tickets gibt's unter sciencebusters.at/Termine oder unter Ö-Ticket.
Neben uns Science-Busters, die natürlich auf der Bühne stehen, diesmal als Gäste dabei sein werden Toni Innauer, Skisprung-Olympiasieger, Skiflug-Weltmeister, erster Mensch, der über 175 Meter weit geflogen ist und fünfmal die Bestnote 20 erhalten hat. Heute ist er Buchautor und Vortragender und wird mit uns auf der Science-Busters-Bühne stehen. Und
Carmen Posnick wird auch dabei sein, Ärztin und Reserveastronautin der Europäischen Weltraumagentur ESA. Und wenn alles gut geht, wird sie bald die erste Österreicherin im All sein. Und Carmen Posnick weiß übrigens mit Sicherheit, genauso wie ich als Astronom darüber Bescheid, dass Anfang September der Herbst zwar meteorologisch begonnen hat, aber noch nicht astronomisch. Da ist ein Unterschied.
Meteorologisch hat er begonnen. Ja, dann habe ich das falsch eingeleitet. Und wenn man zurückhört, sieht man, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe, den ich aber selbstverständlich nicht ausbessern werde, nachdem das meine Fachkraft aus der Astronomie gerade erledigt hat. Neue TV-Folgen gibt's also Anfang September. Die Aufzeichnungen sind am 11. und 12. September im Alumni-Hörsaal der Uni Graz.
Und wir freuen uns, wenn wir uns dort sehen. Ich meine, wir sehen uns sowieso, aber wir freuen uns, wenn wir auch Leute aus der Podcast-Hörerschaft dort sehen.
So. Und jetzt schnurstracks zur Ausgabe 86 des Science-Busters Podcasts und wir beginnen mit Koalitionsverhandlungen, denn ohne neuen Trojaner wird's keine Regierung mit uns geben.
Ja, so ein Quatsch, den sparen wir uns, weil wir sind nicht im Wahlkampf, wir machen Wissenschaft und wenn's hier um Trojaner geht, dann halten wir uns an die Fakten.
Damit sind wir mitten in der Ausgabe 86. Mein Name ist Martin Puntigam. Mir gegenüber Florian Freistetter, Astronom, der sich auch mit meteorologischen Herbstbeginnern sehr, sehr gut auskennt. Produziert wird unser Podcast wie immer in Zusammenarbeit mit der Uni Graz und der TU Wien. Letzte Ausgabe, das war Nummer 85, hat es einen Mitschnitt gegeben unserer Radiosendung auf FM4. Frag die Science Busters, alles rund ums Klima. Vom 11. Dezember 2023, in der du, Florian, und ich gemeinsam mit Andreas Jäger, Meteorologe, der sich sicher auch sehr gut auskennt mit dem meteorologischen Herbstbeginn, und Moderator und Wissenschaftskommunikator unter anderem besprochen haben, welche Partyspiele man am Hüttenabend einer Klimakonferenz spielt, welcher Grässbaum am nachhaltigsten ist, ob warmer Hansel das Lieblingsgetränk in der Klimakrise wird, wo es den besten Hummus ohne Tahini gibt, und ob die Bambusstaude die Kastanie im Biergarten der Zukunft ablösen könnte. Heute ist Folge 86 und diesmal wird es gehen um Trojaner und Lucy. Aber nicht um Abhörsoftware, die sich Rechtspopulisten so wünschen, um weiter am Polizeistaat zu bauen. Und auch nicht um Einwohner und Einwohnerinnen einer antiken Stadt, die belagert und zerstört worden ist, weil der Catfight von drei griechischen Göttinnen eskaliert ist. Heute geht's um Trojaner, die man mit freiem Auge, glaube ich, kaum einmal sehen kann und die wir noch nie besucht haben.
Ganz genau, weil es geht um astronomische Trojaner. Es geht um Asteroiden, die ja, wie ich schon oft gesagt habe, die besten Himmelskörper sind, die es da draußen gibt. Vor allem, weil ich da in meiner Zeit als forschender Astronom die meiste Forschung über Asteroiden gemacht habe und drum viel über Asteroiden weiß.
Deshalb sind es die besten Himmelskörper, weil du die da auskennst und auf den Putz hauen kannst?
Ja, das erste ja, das zweite nein. Also es sind die besten Himmelskörper, weil wir auskennen. Vielleicht gibt es andere, die besser sind, aber da käme ich halt nicht aus. Da kann ich nichts sagen dazu. Da kann ich nicht sagen, ob die wirklich besser sind oder nicht. Erforschen sie es, weil sie halt immer so viel darüber wissen. Und wenn man viel über was weiß, dann findet man es meistens auch gut. Und ich fand Asteroiden cool. Und die Trojaner waren, wenn man so will, mein erster Schritt in die Wissenschaft. Das erste Mal, wo mein Name in einer wissenschaftlichen Arbeit aufgetaucht ist, war es als Fußnote in einem Artikel über Trojaner.
Als Fußnote? Was ist da drin? Ja. Im Raum, während wir geforscht haben, war auch der junge Florian Freistetter oder was ist da eine Fußnote, wo man vorkommt?
Nein, aber man fängt ja an der Uni nicht sofort an und schreibt jetzt irgendwie das Nature Paper oder sowas. Das so läuft ja nicht, sondern man arbeitet sich so langsam in eine Arbeitsgruppe rein, man sitzt da mal dabei, man irgendwie fängt an mit den Leuten zu reden, man hilft da vielleicht mal ein bisschen aus, man lernt vielleicht im Rahmen einer Vorlesung, macht man schon irgendwie, schreibt man ein Computerprogramm oder wertet man irgendwelche Daten aus, also man fängt da so mit, ja, wissenschaftlichen Hilfsarbeiten an, wenn man so will, weil man kann ja noch nicht wirklich forschen, weil man noch nicht alles weiß, was man wissen muss, um zu forschen, aber man fängt schon an. Und ich habe das Glück gehabt, in meiner Arbeitsgruppe sind die Studierenden schon recht früh in die wirkliche Forschung eingebunden worden und ich habe damals ein bisschen was geübt, wenn man so will, Computerprogramme schreiben, Computerprogramme von einer Programmiersprache in eine andere übersetzen, ein bisschen umarbeiten, dass man dabei eben auch Trojaner untersuchen kann. Und mein Chef hat damals Jumping Trojans erforscht. Mhm. Das können wir nachher noch gerne erzählen, was es ist. Da müsst ihr zuerst erklären, was die Trojaner genau sind, was wir auch noch machen müssen. Aber da habe ich halt irgendwie so ein bisschen rumgespielt am Computer und habe irgendwie was rausgefunden, dass da irgendwie der eine Trojaner eben so ein Jumping Trojan ist. Und das habe ich natürlich nicht publizieren können, weil die eine Information, die einzelne Information, für die kann man kein Paper schreiben. Aber ich habe es meinem Chef erzählt und der hat das dann in seine Arbeit eingebaut und ich war dann eben die Fußnote, wo man eben sowas zitiert, was noch nicht veröffentlicht ist. Da stand halt irgendwie drin, hier, der Trojaner ist ein Jumping Trojan und als Referenz Freistetter Florian Private Communication.
Mhm. Ach so, laufen sie ab. Ja. Ja. Gut zu wissen. So, und jetzt müssen wir aber aufklären, was denn ein Trojaner oder was denn Trojaner in der Mehrzahl sind, ob sie jetzt springen oder nicht, über die wir schon die ganze Zeit sprechen.
Ganz genau. Also da können wir vielleicht auf die letzte Folge ganz kurz zurückblicken. Also die letzte, die wir zwei aufgenommen haben, da haben wir über Chaos gesprochen und über das sogenannte N-Körper-Problem. Also wir haben darüber gesprochen, dass es schwierig ist, beziehungsweise unmöglich ist, wenn man die gravitative Wechselwirkung von ja einer gewissen Anzahl an Himmelskörpern, die größer als 2 ist, exakt berechnen will. Das geht nicht wegen dem Chaos. Und wer es genauer wissen will, kann sich die Folge anhören. Folge 83 war das.
Genau, mit dem Titel Wie viele Kommastellen hat ein chaotischer Schmetterling?
Genau. Heute werden wir mit weniger Körpern auskommen. Wir brauchen nur 3 Körper, also nicht n beliebig viele Körper, sondern wir brauchen nur 3 Körper, 3 Himmelskörper. Und ganz genau, wenn wir die Trojaner verstehen wollen, brauchen wir nicht mal 3, sondern wir brauchen ein eingeschränktes 3-Körper-Problem. Also 2 echte Körper und einen eingeschränkten.
Was ist ein eingeschränkter Körper? Der ist gefesselt oder bewegungsunfähig oder worin besteht die Einschränkung?
Ja, die Einschränkung besteht darin, dass man sich das Problem ein bisschen einfacher machen kann. Ich habe vorhin gesagt, das N-Körper-Problem kann man exakt nicht lösen, wenn N größer als 2 ist. Und 3 ist bekanntlich größer als 2. Das heißt, ein 3-Körper-Problem kann man auch nicht lösen. Wenn ich wissen will, ich habe 3 Himmelskörper, zum Beispiel eben einen Stern wie die Sonne, einen Planeten wie die Erde und einen Asteroid, sind 3 Himmelskörper. Und wenn ich wissen will, wie die sich jetzt bewegen unter ihrer gegenseitigen Anziehungskraft, kann ich das exakt nicht lösen. Geht nicht, weil 3 größer als 2 ist in diesem Kontext. Aber ich kann es zumindest zum Teil lösen, wenn ich das Problem einschränke. Also wenn ich sage, okay, von diesen 3 Himmelskörpern haben die Sonne und die Erde, bleiben wir mal bei der Erde, eine vergleichsweise große Masse. Ja, also die Sonne beeinflusst mit ihrer Masse die Erde beeinflusst mit ihrer Masse auch ein bisschen die Sonne und der Asteroid hat eine noch viel kleinere Masse, der wird von der Sonne beeinflusst, der wird von der Erde beeinflusst, aber, und das ist die Einschränkung, die Masse vom Asteroid ist verglichen mit den anderen beiden so gering, dass man eigentlich ignorieren kann, dass auch der Asteroid die Sonne ein bisschen beeinflusst und der Asteroid die Erde ein bisschen beeinflusst.
Da geht's zu, wie man als Kinder Vater, Mutter, Kind gespielt hat, man war aber nur zu zweit, dann hat man gesagt, du bist der Vater, ich bin die Mutter und Kind ist Luft.
Nein, das Kind ist da, das ist auch in der echten Welt da, aber wie gesagt, man muss sich das jetzt, oder man kann sich das eh recht einfach vorstellen, also die Masse vom Asteroid ist klein, der Asteroid beeinflusst Sonne und Erde kaum merklich, deswegen ignoriert man das und sagt, okay, wir haben 3 Himmelskörper, von denen ein Himmelskörper die anderen beiden nicht gravitativ beeinflusst. Der Asteroid wird beeinflusst von Sonne und Erde, aber er selbst beeinflusst Sonne und Erde nicht. Und wenn man sowas hat, eben ein Problem mit 3 Himmelskörpern, wobei einer keine Gravitationskraft auf die anderen ausübt, dann hat man ein eingeschränktes 3-Körper-Problem und das kann man dann eben tatsächlich auch in gewissen Grenzen mathematisch exakt lösen.
Also deswegen näherungsweise, sagt man, glaube ich, oder?
Naja, man kann es exakt lösen, aber die Lösung ist halt eine Näherungslösung, weil es halt nicht die Realität beschreibt. Aber ich meine, das ist immer so in der Wissenschaft. Aber tatsächlich hat man das gemacht und wenn man das tut, dann findet man dort die sogenannten Lagrange-Punkte. Ich bin mir ziemlich sicher, da hast du auch schon mal wahrscheinlich mit der Ruth drüber gesprochen, als er über das James-Webb-Teleskop geredet hat, wo das sich aufhält.
Höchstwahrscheinlich, also, ja. Und wir haben ja mit dem Heinz Oberhummer seinerzeit Fernsehfolgen über die Lagrange-Punkte gemacht, weil er ja selber in seiner Zeit an der Uni Graz drei Körperprobleme zu lösen gekriegt hat. Ich glaube, zu seiner Dissertation, wenn ich mich richtig erinnere, müsste ich nochmal genau nachschauen. Da ist es allerdings um Nuklearkräfte gegangen, zwischen um Kernkräfte. Und er hat gesagt, er hat damals die Angabe so weit verändert, so lang, bis sie eine Lösung ausgegangen ist.
Ja, das ist halt das, was man auf der Bühne sagt, damit es lustig ist. Aber in der Realität ist das schon ernsthafte Wissenschaft, was man da macht. Also wenn ich jetzt das Dreikörperproblem, das eingeschränkte Dreikörperproblem hernehme, dann kann man auch, wenn man witzig sein will, sagen, ich habe die Angabe verändert. Aber nein, ich habe das Problem eben so weit reduziert, dass es exakt lösbar ist. Und man muss jetzt halt schauen, ob diese Reduktion dazu geführt hat, dass das Problem nicht mehr das beschreibt, was ich will, oder doch. Aber in dem Fall wissen wir, das funktioniert. Wir wissen ja auch, dass wenn wir jetzt, keine Ahnung, mit der Raumsonde zum Mars fliegen, dann haben wir auch die Angabe verändert, insofern, als dass wir eben die Bahn berechnet haben mit Hilfe des Newtonschen Gravitationsgesetzes, was aber genau genommen nur eine Näherung ist der exakteren Lösung, nämlich der Gravitationstheorie von Einstein. Und wir haben bei der Berechnung der Bewegung des Mars und der Raumsonde zum Mars wahrscheinlich auch die Gravitationskraft der umliegenden Sterne ignoriert und wahrscheinlich auch die Gravitationskraft von Pluto ignoriert und wahrscheinlich auch die vom Merkur ignoriert, wenn die nicht zufällig gerade da vorbeigeflogen ist und so. Also das kann man machen, weil da eben die Einflusssphären so gering sind und die Auswirkungen, ob was jetzt ignoriert oder nicht, so gering sind, dass man das machen kann. Und dann wird es halt einfacher. Und darum geht es in der Wissenschaft. Die Realität ist zu komplex, um sie eins zu eins zu beschreiben. Und wir suchen Möglichkeiten, die Realität so weniger komplex zu machen, dass wir sie halt auch beschreiben können. Das ist im Prinzip eine Möglichkeit, Wissenschaft zu definieren. Und bei den Trojanern ist es eben so.
Das ist aber in der Raumfahrt, reicht Newton, um Sonden und Raketen und Raumschiffe durch die Gegend zu schicken?
Ja, schon. Also natürlich, wenn man es jetzt irgendwie ganz, 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 ganz exakt machen will, dann brauchst du mir schon wissen, wenn ich jetzt eine Raumsonde vielleicht irgendwie bauen will oder fliegen will, die jetzt unmittelbar an der Nähe der Sonne vorbeifliegt, ja, wo halt wirklich die Gravitationskraft schon so groß ist, dass ich eben die genauere Einstellungslösung brauche, dann kann man das machen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt zum Mars fliegen will oder sowas, ist das, was Newton gemacht hat, absolut ausreichend. Also da spart man sich wahnsinnig viel Arbeit. Also ich habe bei meiner Arbeit für die Asteroiden, wo ich in meiner Doktorarbeit erdnahe Asteroiden berechnet habe, ja, also da habe ich eben Asteroiden untersucht, die sich zwischen den Bahnen von Merkur und Mars befinden, grob. Da habe ich Uranus ignoriert, ich habe Neptun ignoriert, ich habe den Mond ignoriert, ich habe natürlich Newton verwendet und ich habe natürlich auch vorher geschaut, ich habe es einmal mit allem gerechnet, einmal ohne alles und gesehen, okay, der Unterschied ist so gering, dass er irrelevant ist. Also
da geht es so wie am Dönerstand, einmal mit alles, einmal ohne alles und was am besten schmeckt, nimmt man dann.
Nein, nicht was am besten schmeckt, aber das, was funktioniert, nimmt man dann. Weil wie gesagt, die Realität ist komplex. Ich könnte nichts machen, wenn ich alles so rechne, wie es da draußen wirklich ist. Also jede wissenschaftliche Hypothese, jede wissenschaftliche Theorie ist eine Näherung und eine Näherung, die funktioniert.
Aber wenn es vor Jahren auf diesem Asteroiden, der unter dem Spitznamen Jury bekannt worden ist, wenn da eine Sonde landet, die jahrelang unterwegs ist, dann reichen auch die Newtonschen Gesetze, um so eine Punktlandung zu berechnen?
Ja, es war der Komet Churyumov-Gerasimenko. Ja, da ist eine Raumsonde gelandet und ich kann jetzt nicht im Detail sagen, was die gerechnet haben. Die haben schon deutlich komplexe Modelle. Da muss man dann auch berücksichtigen, dass diese Sonde durch den Asteroidengürtel durchfliegt. Und da muss man da die Masse der größeren Asteroiden wahrscheinlich berücksichtigen, was es genau ist. Aber ich gehe nicht davon aus, man mag mich in den Kommentaren bitte gerne korrigieren, falls da jemand dabei ist, der oder die da mitgearbeitet hat. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die mit Einstein gerechnet haben. Das macht man eigentlich nicht in dieser Art der Himmelsmechanik. Vor allem, wie gesagt, natürlich ist man da schon sehr genau, aber das ist ja auch nicht so, als könnte man, wenn man die einmal losgeschickt hat, nie wieder korrigieren. Da fliegt man halt mal so in die Nähe hin und in die Nähe kommt man mit Newton und dann kann man immer noch nachkorrigieren.
Also so wie man früher Verwandtenbesuche gemacht hat, man hat auf der Landkarte geschaut, wie man einigermaßen zum Ort kommt und dort kann man eh fragen.
Ja, eh. Also das ist, wie gesagt, man kann sich das gut vorstellen, fliegt halt hin und dann schaut man nach, misst man die Position und sagt, okay, das wissen wir nur ein Stückerl dahin und ein Stückerl dorthin und dann ist man da. Also das passt schon.
Und was hat es jetzt mit diesem Lagrange auf sich? Ich nehme an, das Lagrange-Punkte im Weltall, das ist alles schon vor vielen Jahrzehnten erforscht worden, also Lagrange wird wahrscheinlich eine Person gewesen sein, oder?
Ja, das war ein Mathematiker, der, wie du richtig erwähnt hast, Lagrange heißt, Joseph-Louis Lagrange, aber er war Italiener, also Es hat sich da getäuscht mit dem Namen, hat sich da. also er ist als Giuseppe, wenn du das genau wissen willst. Ich habe das ist, ich weiß das, weil das ein Typ ist, mit dem ich mich auch so viel beschäftigt habe. Mhm. Der heißt eigentlich Giuseppe Ludovico Lagrangia, also oder Lagrangia, weiß ich, wie man jetzt genau ausspricht, ist dann aber halt irgendwann mal nach Frankreich gegangen und dann quasi Franzose geworden, insofern halt die Staatsbürgerschaften damals mit dem vergleichbar sind, was man heute hat. Aber ja, den Typ gab's, hat so im 19. Jahrhundert gelebt, also 1900 ist er gestorben eigentlich. Also er ist, hat so Mitte des 18. Jahrhunderts hat er so seine Hochzeit gehabt als Wissenschaftler und der war, wenn man so will, wenn man es simpel sagen will, der war der, der Newton nochmal modernisiert hat. Also der hat wirklich die Gravitationstheorie, die Himmelsmechanik, die moderne Himmelsmechanik, wenn man so will, begründet. Der hat wirklich mathematisch gezeigt, wie das alles funktioniert. Also Mechanik, analytische Mechanik nennt man das Gebiet. Also Lagrange, den Namen findest du in der theoretischen Physik überall. Also die Lagrange-Funktion, die ist so wichtig und relevant in der theoretischen Physik, dass die meistens gar nicht Lagrange-Funktion genannt wird, sondern nur die Lagrangien auf Englisch, also die Lagrange, weil die halt so relevant ist für alles. Also der ist wirklich einer der theoretischen Physik in der Astronomie, einer der relevantesten Wissenschaftler überhaupt und hat sich halt auch sehr intensiv mit dem Dreikörperproblem beschäftigt und bei dieser Beschäftigung eben herausgefunden, dass im eingeschränkten Dreikörperproblem diese nach ihm benannten fünf speziellen Punkte existieren. Das erkläre ich jetzt nicht im Detail, über das ausrechnet. Ich habe das mal ausrechnen können. Ich habe das auf der Uni tatsächlich von Hand ausgerechnet, die Lagrange-Punkte. Man dann wirklich mit Störungsrechnung und so weiter alles. Braucht man sehr viele Epsilons und ganz viele andere. Noch viel mehr griechische Buchstaben, als man glaubt, was man braucht, braucht man dafür. Aber
und klingt aber kompliziert. Also ich nehme an, das ist tatsächlich eine Arbeit, wo man sich sehr anstrengen muss.
Naja, es geht in eine Vorlesungsstunde rein. Wenn, kann man das so ableiten. Also mit sehr viel Vorauswissen. Natürlich, man muss vorher ein paar andere Vorlesungen gehört haben. Aber dann kann man diese Ableitung.
Also wenn das sich schon einmal sehr gut auskennt, ist es nicht mehr so schwierig.
Ja, man muss halt sehr viel Mathematik können schon davor. Das ist jetzt nichts, was man im ersten Semester macht, aber dann kann man sich so die Lagrange-Bewegung, die Lagrange-Punkte so im, keine Ahnung, auf 5, 6 DIN A4 Seiten im Rahmen einer Vorlesung herleiten, wenn man will. Und dann sieht man, das lasse ich jetzt aus, die Herleitung, wenn man sieht, dass wenn ich jetzt zwei Himmelskörper habe, bleiben wir wieder der Einfachheit halber bei Sonne und Erde, dann kann ich die, und das ist die erste Vereinfachung, die ich machen muss mathematisch, dann kann ich mal sagen, okay, die Erde beeinflusst die Sonne beeinflusst die Erde. Da ist mal, das ist ein Zweikörperproblem, das kann ich lösen. Das heißt, das kann ich mal aus dem ganzen mathematischen Ding rausnehmen und vereinfacht gesagt nimmt man es raus, indem man sagt, wir suchen uns ein Koordinatensystem, das sich mit der Erde mitdreht. Ja, also die Erde bewegt sich um die Sonne, die Bahn der Erde um die Sonne im Zweikörperproblem ist lösbar exakt und dann haben wir ein Koordinatensystem, das sitzt quasi im Zentrum der Erde, bewegt sich mit der Erde um die Sonne rum und in diesem Koordinatensystem sieht so aus, als würden sich Erde und Sonne nicht bewegen. Und wenn ich das habe, dann ist das Einzige, was sich bewegt, der dritte Körper, der Asteroid, und dann kann man eben mit verschiedensten Methoden die ganzen Kräfte berechnen, die da wirken, von der Sonne auf den Asteroid, von der Erde auf den Asteroid und so weiter. Und dann werde ich sehen, dass es eben in diesem Koordinatensystem fünf spezielle Punkte gibt, wo sich die Kräfte gerade exakt aufheben. Also wo ein Asteroid, der keine Masse hat, wie er es ja in diesem eingeschränkten Problem hat, sitzen kann und der bleibt dann einfach dort, weil keine Kraft auf ihn wirkt oder die Kräfte, die auf ihn wirken, sich alle gegenseitig aufheben.
Das sind fünf Punkte, die es in diesem Koordinatensystem gibt, wo das funktioniert?
Genau, das sind exakt fünf Punkte. Wenn man sich das anschauen will, dann googelt man Lagrange-Punkte. Dann ist es einfacher, als wenn ich jetzt hier das als Audio erkläre, aber ich mache es trotzdem. Wenn man sich aber jetzt vorstellt. Aber verstehen
tut man das nicht, wenn man diese Fernsehserie Dreikörperproblem sich anschaut, dann begreift man das nicht oder dort kann man das also am Rande mitkriegen, während man mit anderen
Dingen
noch unterhalten wird?
Nein, gar nicht. Also die kann man sich gerne anschauen, die ist ganz unterhaltsam, aber abgesehen davon, dass in dieser Fernsehserie das ein Vierkörperproblem ist und kein Dreikörperproblem, das sind drei Sterne plus Planet, lernt man da eigentlich nichts über Lagrange-Funktionen, Lagrange-Formalismus oder Lagrange-Punkte oder über Lagrange allgemein.
Also muss man im Science Busters Podcast Ausgabe 86 am Beginn des meteorologischen Herbstes, wie wir ganz am Anfang gehört haben, weitermachen.
Ganz genau. Und wir sind jetzt bei dem Koordinatensystem und den Lagrange-Punkten. Und wenn wir es jetzt so vorstellen, wir haben da die Erde und die Sonne, die sind in unserem Koordinatensystem zwei Kreise, sagen wir jetzt mal, dass man es gescheiter sieht. Und die sind da, wo sie sind und die bleiben da, wo sie sind, weil das Koordinatensystem sich mitdreht. Und die Lagrange-Punkte gibt's drei Stück davon, die liegen auf der Linie die durch die Erde und die Sonne führt. Das sind die Lagrange-Punkte L1, L2 und L3. L1 und L2, die sind so links und rechts von der Erde. Ich weiß, links und rechts sind jetzt keine korrekten Angaben, aber in diesem Diagramm, wo ich eben die Sonne dahin mal und dann die Erde daneben mal, dann sehe ich zwei Lagrange-Punkte, die halt links und rechts von der Erde sind und ein dritter, der auf der anderen Seite der Sonne ist von der Erde, im Abstand der Erde, da ist der dritte Lagrange-Punkt. Also die sind auf dieser Linie und dann gibt es zwei spezielle Lagrange-Punkte, L4 und L5, die befinden sich auf der Bahn, die die Erde um die Sonne macht, also auf der Erdbahn und sind immer 60 Grad vor oder 60 Grad hinter der Erde. Das heißt, diese Lagrange-Punkte bewegen sich mit der Erde um die Sonne rundherum. Immer 60 Grad vor der Erde auf ihrer Bahn ist ein Lagrange-Punkt und 60 Grad dahinter ist ein Lagrange-Punkt.
Und die sind so nummeriert nach ihrer Entdeckung oder Berechnung 1, 2, 3, 4, 5, wie wir halt draufgekommen sind, dass sie wo sind oder danach nummeriert worden?
Nein, da kommt man auf alle fünf gleichzeitig drauf, wenn man das ausrechnet und dann nummeriert man es halt durch. Also da gibt es jetzt kein, hat nicht alles eine Bedeutung in der Wissenschaft. Die heißen einfach 1 bis 5 und fertig. Dass die L4 und L5, die nicht auf der Linie liegen, dass es gerade L4 und L5 sind, ja, hätte man genauso gut anders machen können, aber ist halt so, wie es ist. Und jetzt weiß man, dass, wie gesagt, wenn ich in diesen Lagrange-Punkt irgendwas reinsetze, dann bleibt es dort. Es ist aber natürlich in der Realität dann doch anders, weil in der Realität habe ich ja keine exakten Punkte. In der Realität habe ich nicht nur drei Himmelskörper. In der Realität hat der Asteroid doch eine Masse. Das heißt, in der Realität ein Objekt, eine Raumsonde, ein Asteroid, was auch immer, der in so einem Lagrange-Punkt sitzt, der wird da nicht exakt drin bleiben. Den wird irgendwas stören. Der wird irgendwo von irgendwelchen Gravitationskräften leicht gestört. Das heißt, der wird nie exakt in dem Punkt bleiben, weil ihn irgendwas aus diesem Punkt raus stört. Und dann kann man auch ausrechnen, habe ich auch gemacht auf der Uni, kann man schauen, ob diese Punkte stabil sind oder instabil sind. Und das bedeutet, wenn ich jetzt in dem Punkt drin bin und ich so einen leichten Schubser kriege, vereinfacht gesagt, was passiert dann, wenn ich in einem instabilen Lagrange-Punkt bin, dann führt dieser leichte Schubser dazu, dass ich noch weiter mich von dem Punkt entferne. Wenn das ein stabiler Punkt ist, dann tut mir der leichte Schubser nichts, dann gehe ich wieder zurück in den Punkt. Man kann sich das so vorstellen wie halt ja ein Loch und eine Kuppel. Wenn ich irgendwas auf eine Kuppel drauflege und ich schubse es an, rollt es runter. Wenn es im Loch liegt, dann muss ich schon stark dran schubsen, dass es aus dem Loch rausfliegt. Und das ist der Unterschied zwischen diesen Lagrange-Punkten. L4 und L5 sind stabil. Wenn ich da was habe, dann kann das dort bleiben. Bei L1, L2 und L3, wenn ich da was habe, dann muss ich aktiv dafür sorgen, dass es dort bleibt.
Jetzt immer ganz kurz nochmal zurück. Wenn du gesagt hast, in einen Lagrange-Punkt, in einen der fünf Lagrange-Punkte, kann man was reinsetzen? Das ist jetzt ein kurzer Satz, aber was setzt man denn dort rein und wie setzt man was im Weltall, das wahrscheinlich viele Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, wohin, dass es dann auch dort bleibt?
Ja, also ich habe jetzt nicht von dem realen Weltall gesprochen, ich habe jetzt wirklich mal mathematisch gesprochen. Okay. Wenn ich da was reinsetze, das heißt, ich kann mathematisch schauen, wenn da was ist, was passiert dann? Aber natürlich wird im Weltall nichts reingesetzt, es sei denn, ich schicke da eine Raumsonde hin und das kann ich machen, Raumsonden fliegen ja durch die Gegend und dann kann ich eine Raumsonde nehmen, wie eben das James-Webb-Teleskop und dann schalte ich den Antrieb ein, dann fliegt das halt dorthin zum Lagrange-Punkt und dann ist es dort.
Ja, aber also wie bremst es dann dort?
Ja, mit der Bremse. Naja, das kann ich genauso gut, wenn ich es in die eine Richtung beschleunigen kann, dann kann ich es genauso gut in die andere Richtung beschleunigen und dann wird es halt dann irgendwo abgebremst im Weltall. Also das funktioniert, das wissen wir schon länger, wie man Objekte, künstliche Objekte im Weltall von A nach B fliegen kann. Und dann kann ich halt auch in die Nähe von einem Lagrange-Punkt fliegen und das haben wir schon oft gemacht. Also die Lagrange-Punkte L1 und L2, die sind gut besucht von diversen Raumsonden.
Sind die so umfangreich oder sind das eher Lagrange-Gegenden im Weltall?
Dazu kommen wir dann gleich noch. Mhm. Es kann sowieso bei den L1, L2 und L3 Punkten, das sind ja instabile Punkte. Das heißt, das nutzt mir sowieso nichts, wenn ich das James Webb exakt in diesen Punkt reinsetzen würde. L2 ist es dort. Wenn das Teleskop da exakt drin sitzt, weil das bleibt sowieso nicht exakt drin. Das heißt, ich werde dann eher eine Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt wählen. Und das ist auch himmelsmechanisch nicht exakt ausgedrückt, weil ich kann keine Umlaufbahn um einen leeren Punkt haben, aber ich kann dem Teleskop eine Umlaufbahn geben, die in diesem mitrotierenden Koordinatensystem so ausschaut, als würde sie sich um den Lagrange-Punkt herum bewegen und aus Dingen, auf Details, auf die ich jetzt nicht genau eingehen will und kann, weil wir sonst nicht mehr zu den Trojanern kommen, sind das Umlaufbahnen, wo man weniger Treibstoff und Energie braucht, wenn man dort bleiben will, als wenn man es anders machen würde. Deswegen fliegt man Raumsonden zu den Lagrange-Punkten und da kann man die Umlaufbahnen verschieden wählen und da ist der Platz für mehr als nur ein Ding. Und L4 und L5, die sind halt jetzt besonders die Punkte, weil da muss ich mich nicht drum kümmern, da bleiben die Dinger von selbst. Ja? Also da kann ein Asteroid zum Beispiel könnte in diesem Lagrange-Punkt L4 oder L5 drin sein und dann wird der dort bleiben, von selbst, weil wenn den irgendwie eine Störung trifft, dann bewegt er sich von selbst wieder zurück zum Lagrange-Punkt, beziehungsweise der macht dann eben wieder im mitrotierenden Koordinatensystem gedacht eine Umlaufbahn um diesen Lagrange-Punkt rundherum. Und das können auch viele auf einmal machen. Also es kann mehrere Asteroiden geben, die unterschiedliche Bewegungen um den Lagrange-Punkt herum machen, und das hat man schon lange gewusst, aber tatsächlich erst 1906 hat man tatsächlich einen Asteroid entdeckt, der sich im Lagrange-Punkt von Jupiter befindet. Das war, ich glaube, ein deutscher Astronom, Max Wolf hieß der, Heidelberg, ja, es war Heidelberg, und der war der Erste, der einen echten Trojaner entdeckt hat. Bis dahin hat man gedacht, okay, sowas ist halt mathematisch, kann es Lagrange-Punkte geben, aber dass es wirklich reale Objekte gibt, also Asteroiden, die sich in Lagrange-Punkten von Planeten befinden, das hat Max Wolf 1906 entdeckt, und der hat halt diesen ersten Asteroiden aus Gründen, die ich jetzt nicht kenne, und ich bin mir gar nicht sicher, ob man weiß, warum die Gründe so sind, aber der ist ein Asteroid Achilles genannt, wahrscheinlich, weil er die Ilias so gern gelesen hat, die Geschichte vom Trojanischen Krieg, hat den Achilles genannt, und da hat sich dann eingebürgert, dass man die Asteroiden, die sich dort befinden, in den Lagrange-Punkten des Jupiter, aber man hat dann ziemlich bald mehr davon entdeckt, dass man diese Asteroiden, die sich dort befinden, nach Charakteren aus der Geschichte vom Trojanischen Krieg benennt, und zwar schön aufgeteilt, weil die haben sich ja nicht verstanden, darum gab es den Trojanischen Krieg, ja, sonst die einen waren die Griechen, die anderen waren die Trojaner, und die Asteroiden, die man in L4 gefunden hat, die hat man halt dann nach den griechischen Typen genannt, und die in L5, die sind nach den Trojanern benannt, aber die gesamte Gruppe von Asteroiden, alle Asteroiden, die sich in Lagrange-Punkten von Planeten befinden, heißen mit Oberbegriff Trojaner.
Aber das Pferd ist nicht irgendwo dort verortet.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, wie viele Pferde namentlich in der Ilias erwähnt werden. Ich habe die tatsächlich noch nicht komplett gelesen. Ich kenne diverse Geschichten darüber.
Das trojanische Pferd ist ja das berühmteste. Ist
ja kein das, ja, aber das hat ja keinen Namen. Wir sind nur das trojanische Pferd. Nein, aber ich weiß, dass tatsächlich irgendwann mal die Namen ausgegangen sind. Also selbst die umfangreichen Aufzeichnungen vom Homer haben irgendwann mal keinen Namen mehr hergegeben. Und deswegen hat man bei der IAU-Konferenz, also der Konferenz der Internationalen Astronomischen Union, 2018 in Wien beschlossen, dass man jetzt auch Namen von olympischen Athletinnen und Athleten verwenden darf.
Aber halt antike olympische Athleten.
Na, da wird es, glaube ich, auch nicht so viele geben. Also da müssen wir jetzt Leute fragen, die sich mit sowas auskennen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Athletinnen oder Athleten in der Antike waren.
Usain Bolt kennt er, er war ja Olympiasieger, mehrfacher Olympiasieger, da könnte er Namensgeber sein.
Ja, wir werden nachher noch dazu kommen, wenn wir dann über die Erforschung der Trojaner sprechen. Da ist einer dabei, der tatsächlich nach, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, da gibt es tatsächlich einen Asteroid, der ist benannt nach Enriqueta Basilio, beziehungsweise im vollen Namen Norma Enriqueta Basilio Sotelo, mexikanische Leichtathletin, die 1968 in Mexiko-Stadt bei den Olympischen Spielen das Olympische Feuer gezündet hat und als erste Frau das Olympische Feuer gezündet hat, und nach der ist ein Trojaner-Asteroid benannt. Ich habe jetzt nicht alle Trojaner-Asteroiden-Namen im Kopf, das sind viele, die wir mittlerweile kennen. Also zumindest einer davon ist nach einer olympischen Leichtathletin der Neuzeit benannt. Also prinzipiell, ja, könnte man auch vermutlich einen Asteroid nach Usain Bolt benennen oder nach irgendwelchen anderen Leuten, die bei den Olympischen Spielen was gewonnen haben.
Also diese australische Breakdance-Teilnehmerin, der so derart übel mitgespielt worden ist in den letzten Wochen, die könnte man ein bisschen rehabilitieren und ihr was Gutes tun, wenn man einen Trojaner nach ihr benennen wird.
Ja, keine Ahnung, müssten halt dann die Leute, die Asteroiden entdecken, machen, weil man kann die Dinge nur dann benennen, wenn man sie vorher entdeckt hat, aber wird sich sicher ein Australier mehr finden, der oder die einen Asteroiden entdeckt bei den Trojanern, obwohl die gar nicht so leicht zu entdecken sind, weil die sind weit weg, die meisten davon, weil wir jetzt, wie gesagt, von den Jupiter-Trojanern sprechen. Vielleicht sollte ich kurz erzählen, wie viele von den Dingern wir überhaupt gefunden haben bis jetzt, damit man sich das vorstellen kann. Die meisten haben wir wirklich bei Jupiter gefunden. Da hat es eben schon 1906 angefangen, und mittlerweile, das ist so der Stand Sommer 2024, haben wir 8.799 Trojaner bei L4 gefunden von Jupiter und 4951 bei L5. Ja, also wir sind da fast bei, was ist das da, 5000 plus 8000, ja, irgendwie so 14.000 Trojaner bei Jupiter. Und wir gehen davon aus diversen Modellrechnungen und Modellen über die Entstehung des Sonnensystems, dass da wirklich nicht nur 10.000 oder 20.000 sind, sondern dass da ein paar Millionen sind von Trojanern in den Lagrange-Punkten des Jupiter. Also wir gehen davon aus, dass tatsächlich die Trojaner des Jupiters so zahlreich sind, dass man ihnen fast schon den Status eines eigenen Asteroidengürtels zukommen lassen kann, dass da wirklich ein paar Millionen sind, also dass die genauso ein Asteroidengürtel sind wie der klassische Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter, wie der Kuipergürtel hinter der Bahn des Uranus und so weiter. Also da gibt's wirklich einige und wir werden vielleicht später auch noch drüber reden können, warum das so ist, warum gerade da so viele sind. Das ist eine ganz spannende Geschichte und einer der Gründe, warum wir die erforschen. Es gibt aber auch andere Planeten, die auch Lagrange-Punkte haben. Also Lagrange-Punkte kriege ich immer, wenn ich mir drei Himmelskörper anschaue oder zwei Himmelskörper und einen eben eingeschränkten Himmelskörper. Das heißt, ich kann auch die Lagrange-Punkte berechnen, wenn ich Sonne und Mars hernehme. Dann gibt es da auch dieselben 5 Lagrange-Punkte. Tatsächlich haben wir 16, auch wieder Stand jetzt, Mars-Trojaner entdeckt. Wir haben beim Neptun tatsächlich auch Trojaner entdeckt, nämlich 31. Und wir haben sogar einen Trojaner bei der Erde entdeckt. Also auch unser Planet, unsere Erde hat einen Trojaner. Und beim Uranus, der nicht ausgelassen wird, da ist man sich nicht ganz sicher. Da hat man einen entdeckt, ist aber nicht ganz klar, ob der wirklich ein Trojaner ist oder nicht. Also es gibt vermutlich auch beim Uranus Trojaner, aber die sind halt so weit weg, die Himmelskörper, dass man die schwer finden kann. Aber wie gesagt, selbst die Erde hat einen mit dem schönen Namen 2010 TK7. Hat noch keinen echten Namen bekommen, der hat immer noch seine vorläufige Bezeichnung.
Aber wo ist der Erdtrojaner? Kann man den, also wie den Mond von der Erde aus sehen oder muss man wissen, wo der ist, aber man kann ihn nicht sehen oder ist der versteckt hinterm Mond?
Nein, es sind Asteroiden. Von der Erde aus siehst du keine Asteroiden mit freiem Auge. Der Mond ist ein paar tausend Kilometer groß, den kann man recht gut sehen. Dieser Erdtrojaner-Asteroid, der ist, was hat der für Durchmesser? 380 Meter. Und wie gesagt, die Lagrange-Punkte, die sind 60 Grad vor und hinter der Erde. Das heißt, müsst ihr jetzt ausrechnen, aber halt, stell dir einen Kreis vor mit dem Durchmesser der Erdbahn, kannst du den Umfang berechnen. Das ist ein langer Kreis, den die Erde um die Sonne rundherum zieht. Und jetzt nimmst von dem Kreis einen Abschnitt, der 60 Grad groß ist. Und so weit ist der weg von uns. Also der ist verdammt weit weg. Und deswegen kann man ihn halt schlecht sehen. Schau gerade, ob ich die Zahl genau finde, wo er ist. Aber es sind auf jeden Fall Millionen Kilometer. Also das ist halt ein Asteroid. Der ist halt auch genauso Millionen Kilometer weit weg wie alle anderen Asteroiden. Aber der befindet sich halt immer 60 Grad vor der Erde. Vereinfacht gesagt.
Das heißt, die ISS ist nahe genug, die ist klein und die kann man sehen, aber der ist einfach so weit weg.
Ja, du kannst überhaupt keinen einzigen Asteroid von den Billionen, die es gibt in unserem System, mit freiem Auge sehen, weil die sind Kilometer groß, ein paar Kilometer, sind weit, weit weg. Also selbst wenn in ein paar Jahren der Asteroid Apophis im Abstand von, weiß ich nicht, gerade auswendig, ein paar tausend Kilometer an der Erde vorbeifliegen wird, selbst da kann man ihn ganz kurz, wenn man weiß, wo man hinschauen muss, sehen. Das wird dann das erste und einzige Mal sein, dass man einen Asteroid mit freiem Auge sehen kann. Und bis dahin machen wir da auch noch eine ausführliche Podcast-Folge drüber. Aber man kann von der Erde aus keine Asteroiden sehen. Also wenn es heißt, die Erde hat einen Trojaner, ja, als der entdeckt worden ist, natürlich haben die ganzen Schlagzeilen und die ganzen Leute in den Zeitungen, die keine Ahnung von Wissenschaft und Astronomie haben, wieder geschrieben, ja, hihu, zweiter Mond und so weiter und Weltuntergang und was auch immer. Aber es ist halt ein Asteroid, der sich im Lagrange-Punkt der Erde befindet. Und es wird vermutlich mit ziemlicher Sicherheit auch noch mehr Asteroiden dort geben und auch im Lagrange-Punkt L5 hinter uns wird es welche geben, weil warum sollten die nicht da sein? Also gibt's genug Gründe, warum die da sein sollten. Also es ist jetzt nichts Besonderes, ja, nur weil die Erde einen Trojaner hat und wir auf der Erde leben, deswegen ist das nichts Besonderes. Wie gesagt, beim Mars haben wir 16 gefunden, beim Jupiter fast 14.000. Also nur weil wir auch einen haben, sind wir jetzt nichts Besonderes. Die anderen haben mehr.
Und die Trojaner als Asteroiden, die verirren sich zufällig in einen Lagrange-Punkt und dann bleiben die halt dort, so wie sie fliegen, in ein Spinnennetz verirren oder auf den Fliegenklebestreifen und dann müssen die dort bleiben oder?
Naja, das ist genau die Frage. Das ist einer der Gründe, warum wir die Trojaner so interessant finden. Wir wissen noch nicht so gut darüber Bescheid, wie die dahin kommen, wie wir es gerne wüssten. Also beim Erdtrojaner, beim Mars-Trojaner, den 16 Stück, da kann man davon ausgehen, dass das wirklich eben eingefangene Objekte sind. Also die sind halt von irgendwo gekommen, sind dann irgendwo durch die chaotische Dynamik im inneren Sonnensystem von ihren normalen Umlaufbahnen abgekommen und halt dann da irgendwie reingeraten in den Einflussbereich der Lagrange-Punkte, und dann sind sie halt da geblieben. Mhm. Beim Jupiter schaut es ein bisschen anders aus. Der hat so viele davon, dass da irgendwie was anderes abgelaufen sein muss. Und beim Jupiter, ich weiß nicht, ob es jemanden in der Hörerschaft aufgefallen ist, als ich die Zahlen gesagt habe, im Lagrange-Punkt L4 des Jupiters haben wir aktuell 8.799 Trojaner gefunden, im Lagrange-Punkt L5 4.951. Und das sind zwei doch deutlich unterschiedliche Zahlen. Mhm. Ja, die eine fast doppelt so groß wie die andere, jetzt näherungsweise. Und dafür gibt's eigentlich keinen Grund, weil rein mathematisch gesehen sind die Lagrange-Punkte L4 und L5 komplett identisch. Wenn man das jetzt ausrechnet, dann ist halt der eine vorn und der andere hinten. Aber ansonsten alles, was die Bewegung, die Dynamik angeht, sind die komplett identisch. Also es gibt keinen Grund, warum ein Lagrange-Punkt stabiler sein sollte als ein anderer oder irgendwie sowas. Also es sollte keinen Grund geben, warum wir in dem einen Lagrange-Punkt so viel mehr Asteroiden finden wie in dem anderen. Und das ist aber konstant so. Also wenn du dir anschaust, die Entdeckung im Laufe der Zeit, dann zu fast jedem beliebigen Zeitpunkt haben wir immer mehr Asteroiden in L4 gekannt als in L5. Einer der Gründe, warum das so sein könnte, hat mit der Entstehung des Sonnensystems zu tun. Das nennt sich, also das Problem nennt sich die Trojaner-Asymmetrie. Da habe ich früher sogar mal eine Arbeit publiziert, habe ich eine Forschungsarbeit geschrieben, weil ich eben rausfinden wollte, warum das so ist. Ich habe das dann nicht so weit verfolgen können aus diversen Gründen, wie ich es gerne gewollt hätte. Meine Hypothese, die ich begründet habe, war, dass es vielleicht am Saturn liegt, weil in der Realität haben wir kein Dreikörperproblem, sondern wir haben noch mehr Körper im Sonnensystem. Mhm. Und der Saturn zum Beispiel, da wissen wir, der Saturn kann keine Trojaner haben, weil beim Saturn, der hat zwar auch, kann man auch ausrechnen, dass er Lagrange-Punkte hätte, aber da ist halt der Jupiter, der doch deutlich mehr Masse hat als alle anderen Planeten, der ist halt zu nah am Saturn dran. Das heißt, jedes Drum, das da irgendwo im Lagrange-Punkt des Saturn drinnen sitzen würde, wird durch die Gravitationskraft des Jupiters rausgezogen werden, vereinfacht gesagt.
Also da geht es so wie zu am Bauernhof, wenn man zu einer Koppel auf die Weide geht, je nach Rangordnung der Tiere. Man möchte alle Tiere gern füttern, aber da kommt immer das Ranghöchste und frisst alles weg?
Eigentlich nicht. Nein, also das gilt wirklich nur speziell für Jupiter und Saturn. Der Jupiter ist der größte Planet. Der Jupiter hat mit seiner Gravitationskraft ja auch dafür gesorgt, dass sich dort, wo die Asteroiden sich befinden, kein Planet bilden konnte. Mhm. Und der stört halt dann auch die Asteroiden, die hypothetischen Asteroiden-Objekte weg, die sich in den Lagrange-Punkten des Saturn befinden. Das heißt, da wissen wir, wenn wir eben nicht nur das reine Dreikörperproblem betrachten, sondern den realeren Fall, wo wir auch den Einfluss des Jupiter dazu nehmen, dann sehen wir, Saturn-Trojaner können nicht existieren. Aber wie gesagt, Neptun-Trojaner, Uranus-Trojaner, da funktioniert das, Mars-Trojaner, Erd-Trojaner, Venus-Trojaner soll auch gehen, haben wir noch keinen gefunden, soweit ich weiß. Mhm. Aber Jupiter ist im Spezialfall, weil der ist zwar der größte, aber der Saturn ist der zweitgrößte, der sitzt da auch nebenbei. Wenn man sich jetzt anschaut, kann der Saturn Jupiter-Trojaner irgendwie stören, kann er vielleicht die L4-Trojaner weniger stören als die L5-Trojaner? Mhm. Und schreibt er fest, nein, tut sie eigentlich nichts. Ich habe dann in meiner Arbeit rausgefunden, dass die durch Saturn zwar nicht instabiler werden, aber wenn man so will, die L4-Trojaner stabiler werden. Also wenn man sich die Stabilitätsregionen noch ein bisschen genauer anschaut, dann ist die Stabilitätsregion um L4 ein bisschen größer als um L5. Das heißt, Saturn macht es nicht einfacher, dass Trojaner weggehen, aber Saturn verkleinert die Regionen, wo bei L5 Trojaner sich extrem stabil verhalten können. Ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, möchte ich gar nicht drüber im Detail reden, weil ich nicht mal mehr weiß, ob das wirklich stimmt, weil wie gesagt, das war vor 20 Jahren, da hat sich viel getan, da waren noch viel mehr Asteroiden entdeckt, aber meine Hypothese war mal damals, dass Saturn dafür verantwortlich ist, dass die Trojaner-Asymmetrie gibt.
Das heißt so Missgunst-Astronomie, der Saturn kann selber keine Trojaner haben und deshalb schaut er, dass er beim Jupiter herumstören kann?
Ja, das machen die Planeten eigentlich nicht aus Missgunst, das macht die Gravitationskraft. Mhm. Aber die wirklich interessantere Hypothese, beziehungsweise interessant war meine Hypothese auch, aber die weitreichendere Hypothese, wenn man so will, die hat eben mit der Entstehung des Sonnensystems zu tun und mit dem, was wir planetare Migration nennen. Das ist ein Phänomen, das kennen wir auch noch nicht so lange, das kennt man so, naja, seit den späten 1990er Jahren. Mhm. Da haben wir rausgefunden, dass die Planeten vor allem die großen Planeten, nicht dort entstanden sind, wo sie sich heute befinden, also in den Abständen zur Sonne entstanden sind, wo sie sich heute befinden. Ja, also der Jupiter ist halt heute ungefähr 5 astronomische Einheiten weg von der Sonne, also 5-mal so weit von der Sonne weg wie die Erde. Der Saturn ist grob 10-mal so weit weg. Also das sind die Distanzen, die kennt man halt so. Aber als sie entstanden sind, vor 4,5 Milliarden Jahren, da war das nicht so. Da waren die Planeten noch ein bisschen weiter weg von der Sonne, bis auf den Jupiter. Der ist so schwer, der hat sich quasi nicht viel bewegt, aber die anderen Himmelskörper waren vermutlich näher dran, als sie jetzt sind und sind dann ein bisschen nach außen gewandert. Ja, und der Grund dafür ist die Wechselwirkung, die die entstehenden Planeten mit dem ganzen Material gemacht haben, das da im Sonnensystem war, als die Planeten entstanden sind. Das ganze Gas, der ganze Staub, der da war, das hat alles gravitativ und anderweitig wechselgewirkt. Das haben wir früher ignoriert, also nicht ignoriert, weil wir zu blöd waren, sondern man konnte es am Computer nicht simulieren und uns war nicht klar, weil wir das halt irgendwie nicht genau untersuchen konnten und verstanden haben, dass das wirklich gravierende Auswirkungen hat. Das haben wir erst gemerkt, als wir bei anderen Sternen Planeten gefunden haben, wo die eigentlich gar nicht sein hätten sollen. Also da haben wir Planeten gesehen, wie zum Beispiel ja, Jupiter, große Gasriesen, die ganz knapp an ihrem Stern dran geklebt sind, wo so ein Planet gar nicht entstehen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der nicht entstehen kann, dann muss der woanders entstanden sein und sich dann dahin bewegt haben. Und dann ist man drauf gekommen, okay, so ein Phänomen wie die Migration kann es geben. Und vielleicht haben die das bei uns auch gemacht. Und dann hat man sich das bei uns genauer angeschaut, halt in Computermodellen angeschaut und dann festgestellt, ja, naja, kann durchaus sein, dass die bei uns auch migriert sind. Nicht ganz so arg wie in vielen anderen Planetensystemen bei anderen Sternen, aber kann auch sein. Und wenn sie das gemacht haben, die Planeten, naja, dann ist das Ganze sehr chaotisch geworden, weil wenn Planeten bestimmte Abstände voneinander haben, dann können sich gravitative Wirkungen aufschaukeln, dann kann es zu Resonanzen kommen, dann kann das alles sehr, sehr wild werden. Und wenn man sich so vorstellt, wir haben da jetzt einen großen Gasplaneten wie den Saturn, der so von außen nach innen prescht oder von innen nach außen prescht, je nachdem im Sonnensystem, wie es gerade war. Und da ist noch ganz viel anderes Zeugs aus der Entstehungszeit, ganz viele so unfertige Planeten, Protoplaneten, also das, was dann die Asteroiden geworden sind, die sind dann noch in viel, viel größerer Zahl rumgeflogen. Dann haben die alle ganz viel, ja, Störungen abbekommen, die sind so links und rechts rausgeflogen, wenn man so es vereinfacht sagen will im Sonnensystem. Aber es kann, und das muss man sich auch wieder mathematisch ausrechnen, wenn man es genau wissen will, es kann auch einen Zeitpunkt gegeben haben, wo die Anziehungskräfte, die Resonanzen gerade so waren, dass ein ganzer Haufen von diesen Asteroiden in den Lagrange-Punkt des Jupiter eingefangen worden sind. Bei dieser Wanderung, bei dieser Migration der Planeten nach Sonnensystem hat einen Zeitpunkt gegeben, wo die Bedingungen gerade gut waren, dass Jupiter sich Lagrange-Asteroiden zulegt und die weiteren Störungen bei diesem Migrationsprozess haben halt dann dazu geführt oder könnten dazu geführt haben, dass er in einem Punkt mehr hat als im anderen. Aber das wissen wir alles nicht, das wissen wir erst oder können wir erst sinnvoll rausfinden, wenn wir uns die Asteroiden aus der Nähe anschauen. Und das haben wir noch nie gemacht und das haben wir aber jetzt angefangen zu machen. Und beziehungsweise wir haben die Voraussetzungen geschafft, wir haben eine Raumsonde auf den Weg gebracht.
Wann war das? Wann ist die auf den Weg gebracht worden? Der Jupiter ist ja ein Stückchen weg von der Erde. Wann ist die losgeflogen?
Die Raumsonde ist am 16. Oktober 2021 gestartet worden und trägt den schönen Namen Lucy. Kein Akronym.
Kein Akronym in der Astronomie, kein Akronym, das ist wirklich einmal eine Ausnahme.
Ja, sowas gibt's. Man hat sie benannt tatsächlich nach dem Fossil. Es gibt ja ein berühmtes Fossil, das also Australopithecus afarensis Fossil, so wirklich als eine Frühform des Menschen, also auch wahrscheinlich Frühform des Menschen ist zu viel gesagt, frühe Form der Lebewesen, aus denen sich Homo sapiens entwickelt haben. Das hat den Namen Lucy bekommen. Und weil eben Lucy in der Paläontologie so wichtig war als wichtiges Fossil und die Trojaner eben so wichtig sind als quasi astronomische Fossile, mit denen wir verstehen können, wie das Sonnensystem entstanden ist, hat man nämlich gesagt, okay, wenn wir jetzt dahin fliegen und uns diese Astronomiefossile anschauen, dann kriegt das Ding auch einen Namen, der dazu passt, nämlich Lucy.
Wir haben ganz kurz schon mal über Lucy gearbeitet in der Science Busters Geschichte in unserem Buch Warum landen Asteroiden immer in Kratern? In Kapitel 21, da geht es darum, wieso zucken wir manchmal unmittelbar vor dem Einschlafen? Und da spielt Lucy auch eine Rolle, weil Soweit ich mich da erinnern kann, dieses Skelett wüste Knochenbrüche oder verheilte Knochenbrüche aufweist und man davon ausgeht, dass Lucy noch im Baum geschlafen hat und ab und zu runtergefallen ist.
Ja, aber das war in dem Buch die langweilige Lucy. Jetzt kommt die coole astronomische Lucy, die Raumsonde. Weil die Lucy aus der Paläontologie, die ist schon lange tot, die macht nichts mehr, außer dass wir sie anschauen und erforschen können. Lucy im Weltall fliegt noch, ist unterwegs, um jede Menge Asteroiden zu erforschen. Wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis das interessant wird. Einen Asteroid hat sie aber schon untersucht, weil, wenn man zum Jupiter will, muss man halt durch den klassischen Asteroidengürtel durchfliegen.
Da denkt man sich, wenn man schon einmal da ist, schaut man sich ein paar andere Sachen auch an.
Naja, das wäre schön, wenn man das so sagen könnte. Das Problem ist, dass man sich ja landläufig immer falsch vorstellt, was der Asteroidengürtel ist. Das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie aufpassen muss, dass man nirgendwo anfliegt. Das ist wirklich ja leerer Weltraum. Der Weltraum ist groß und auch wenn da viele Asteroiden sind, die Asteroiden sind klein. Das heißt, wenn man da durchfliegt, sieht man gar nichts und man muss wirklich großes Glück haben, dass man in der Nähe eines Asteroid vorbeifliegt, dass die Flugbahn, die man halt nehmen muss, wenn man zum Jupiter oder irgendwo anders hin will da draußen, dass die Flugbahn dann genau in der Nähe eines Asteroiden vorbeifliegt. Da muss man Glück haben, aber in dem Fall hat man Glück gehabt. Man ist im November, 1. November 23, vorbeigeflogen an einem Asteroid und zwar ein Asteroid mit dem schönen Namen Dinknesch.
Was ist an dem Namen schön?
Der Name Dinknesch bedeutet in der Sprache der Äthiopier, also der amharischen Sprache, bedeutet, du bist fabelhaft.
Okay, weil nämlich der Dink ist ja wieder ein Akronym für Double Income, No Kids. Und wenn man ja Dinknesch ist, dann ist das vielleicht nichts Reizvolles.
Ja, na, ich war noch nicht fertig. Das hier. Also Dinknesch, das ist auch, also man kann den Dinknesch oder Dinknesch sagen, also eigentlich Dinknesch ist der offizielle Name und das ist tatsächlich der äthiopische Name für das Fossil Lucy. Also dort, wo man das Ding gefunden hat, nennt man dieses Fossil nicht Lucy, sondern da sagt man Dinknesch dazu, was eben so viel wie du bist fabelhaft bedeutet. Und insofern passt es recht gut, dass der erste Asteroid in die Raumsonde Lucy besucht. So heißt, wie Lucy das Fossil in Äthiopien, dort, was gefunden ist, genannt wird.
Aber das sind keine Zufälle, oder? Hat man Lucy dann nachher so genannt, weil man gewusst hat, man fliegt in die Nähe von Dinknesch?
Nein, also das wäre schon ein sehr, sehr großer Zufall. Nein, also natürlich hat man Lucy so genannt, wie ich es gerade erzählt habe. Und als man dann gesehen hat, wir fliegen an dem Asteroid vorbei, wir kommen an einem Asteroid vorbei, dem Asteroid 1999 VD57, haben wir gedacht, okay, wenn wir da jetzt vorbeikommen und den dann genau erforschen können, dann können wir ihm auch einen gescheiten Namen geben. Mhm. Und dann hat man ihm einen Namen gegeben, der zur Mission passt. Ja, also den haben wir jetzt tatsächlich untersucht, den Asteroid. Im Vorbeifliegen, ja, hat man Fotos gemacht, hat festgestellt, es ist ein Doppelasteroid, also da klebt noch so ein kleiner Asteroid mit dran und hat die Instrumente testen können. Also hat schon mal alles gut funktioniert, aber Lucy fliegt weiter und wird dann im April 2025 bei einem Asteroid vorbeikommen, der den Namen Donald Johansson trägt. Das war kein Krieger des Trojanischen Krieges, auch keiner, der bei den Olympischen Spielen was gewonnen hat. Das ist ein Asteroid, der sich ebenfalls noch im Asteroidengürtel befindet.
Also, und ist auch äthiopisch für, du bist auch spitze?
Nein, das war der Typ, der Lucy ausgebuddelt hat. Also einer der Typen, der Hauptforscher, der Paläoanthropologe Donald Johansson. Hat man auch erst benannt, nachdem er gewusst hat, dass man vorbeifliegt. Aber dann wird's endlich ernst. Und zwar im August 2027, da wird man dann die ersten echten Asteroiden des Trojaner Asteroidengürtels, sage ich jetzt mal, finden. Also da wird man bei den Asteroiden Eurypates, ein L4 Trojaner vorbeikommen. Großer Asteroid, über 60 Kilometer groß, also der wird schon recht spannend werden. Und der hat eben einen kleinen Asteroidenmond. Das ist der, den ich vorhin erwähnt habe, der nach der Enriqueta Basilio, der mexikanischen Leichtathletin, benannt ist. Der hat den Namen Keta. Ja, und da fliegen wir vorbei an diesen beiden Asteroiden. Und dann fliegen wir weiter Richtung Polymele. Auch ein L4-Asteroid, auch einer vermutlich, der einen Satelliten hat, das wissen wir alles nicht, aber das werden wir alles erforschen. Dann geht's weiter zu Leukos, da lässt mich jetzt mein nicht vorhandenes Altgriechisch ein bisschen im Stich, weiß nicht, wie man den korrekt ausspricht. Ich weiß ja nicht, wer das. Wie gesagt, ich habe die Ilias nie im Detail gelesen. Nach irgendwem wird er schon benannt sein. Es ist ein achaischer Krieger und Begleiter des Odysseus, informiert mich das Internet. Ja, wie auch immer. Den achaischen Krieger werden wir nicht sehen, aber wir werden diesen Asteroid sehen. Leo Leukus oder Leukus, wie auch immer, sagt's mal in den Kommentaren Bescheid. Dann geht's weiter Richtung Orus, nicht Orcus, sondern Orus. Und dann biegen wir ab zum Lagrange-Punkt L5. Wir sind jetzt mittlerweile schon im Jahr 2033 angelangt und schauen uns noch Patroclus und Menoetius an, zwei L5-Asteroiden.
Also da würde ich sagen, Patroclus wird man eher, würde ich so betonen.
Ist okay, dann betonen wir es Patroclus. Auf jeden Fall werden wir nun anschauen, den Asteroid, und werden dann am Ende der Mission Asteroiden erstmals der Trojaner vom Jupiter gesehen haben. Wir werden auch Asteroiden gesehen haben eben aus L4 und L5 und schauen können, ob es da wirklich fundamentale, grundlegende Unterschiede gibt, die uns dann vielleicht sagen, wie das mit dieser Trojaner-Asymmetrie wirklich ist, ob das wirklich so war, dass die bei dieser Migration eingefangen durcheinander gebracht worden sind und so. Also das sind alles super Sachen, die wir dann in den nächsten 10 Jahren rausfinden werden. Also diese Lucy-Mission, das ist wirklich eine, auf die habe ich mich lange gefreut und auf die freue ich mich noch weiter und werde mich dann ganz besonders freuen, wenn wir endlich am Jupiter angekommen sind.
Das klingt tatsächlich sehr spektakulär, aber so wie du das schreibst, da fliegen wir dahin, fliegen wir dahin, fliegen wir dahin, ist ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Es sind zwar Milliarden Trojaner im Jupiter-Asteroidengürtel, wenn es denn einer ist, aber ist es dort einfacher, die Asteroiden zu finden?
Naja, da ist schon auch viel Platz. Also das ist, was ich generell merken kann, dass im Weltall viel Platz ist. Auch da wird es nicht so sein, dass, wenn man zum Himmel schaut, man links, rechts, oben, unten, von hinten Asteroiden sieht. Also auch da muss man sich schon anstrengen, dass man hinfliegt. Und auch da war es durchaus ein Aufwand, die Flugbahn so hinzubasteln, dass man eben innerhalb der Parameter der Mission die Asteroiden, diese vielen Asteroiden und an zwei unterschiedlichen Lagrange-Punkten findet. Also musst du dir vorstellen, wenn du hast zwei Lagrange-Punkte auf der Jupiterbahn, die Erdbahn ist schon lang. Der Jupiter macht um die Sonne einen Kreis, dessen Radius 5 astronomische Einheiten beträgt. Also 5 astronomische Einheiten sind 5 × 150 Millionen Kilometer, also ungefähr 500, 750 Millionen Kilometer. Das ist der Radius, jetzt rechnet er den Umfang eines Kreises aus, der den Radius 750 Millionen Kilometer hat, und L4 ist halt ungefähr einen halben Kreis, mehr als einen halben Kreis von auf diesem Radius von L5 weg. Das heißt, da musst du schon ordentlich fliegen, darum dauert es auch von L4 bis L5 braucht die Raumsonde nochmal 5 Jahre und muss nochmal bei der Erde Schwung holen. Das heißt, die kommt vom L4 zurück zur Erde, macht dann Flyby und fliegt dann Richtung L5 weiter.
Kommt ganz zurück und macht sie noch einmal auf dem Weg?
Ja, die muss ja zu einer komplett anderen Stelle des Sonnensystems als vorher. Vorher war sie 60 Grad vor Jupiter, danach muss sie 60 Grad hinter Jupiter. Das heißt, da muss man nochmal komplett neu anfliegen.
Und wie macht man das mit der Datenübertragung? Wenn die Sonde schon noch einmal vorbeikommt, dann funkt sie das meiste beim Flyby und fliegt dann wieder weg?
Die hat dazwischen eh auch Zeit, wo es funken kann. Also das ist ja nicht so, dass die da jetzt irgendwie im Funkloch sitzt. Also die wird schon auch, wenn sie bei den Trojanern ist, Daten vorbei funken. Aber klar, man wird schon schauen, dass man dann irgendwelche Backups und alles nochmal und neue Software raufspielt, wenn sie vorbeifliegt. Oder was halt auch immer dann ansteht, da müssen wir schauen. Das ist ja, wie gesagt, der Flyby ist im Dezember 2030. Da kann noch viel passieren.
Jetzt haben wir das schon öfter besprochen, wenn wir mit der Ruth über solche Missionen gesprochen haben und auch schon seinerzeit über diese Mission zu Pluto. Wenn das über so einen langen Zeitraum geht, dann ist das ja wahrscheinlich weder von der Finanzierung besonders einfach, noch vom Personal. Dass, wenn das 2021 losgeht und 2033 fertig ist, aber wahrscheinlich noch immer nicht ganz fertig, weil dann dauert es ja noch Jahre, bis das alles ausgewertet ist, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, das Personal da zusammenzuhalten, dass die Mission kontinuierlich betreut werden kann.
Naja, also man hat ja schon bei so Einrichtungen mit der NASA Leute, die vereinfacht gesagt sich mit allen Raumsonden auskennen, ist jetzt natürlich komplett übertrieben, aber da ist jetzt nicht so, dass da plötzlich alle NASA-Missionsleute von der ESA abgeworben werden oder sowas und dann da keiner mehr sitzt und die halt irgendwie die Bude zustellen müssen. Also
da gibt's Transferfenster zu lang offen, wir sind alle weg.
Also da ist schon Kompetenz, um allgemein sich mit Raumsonden und Raummissionen zu beschäftigen. Natürlich braucht es dann immer auch Leute, die sich speziell halt mit den Instrumenten auskennen, die da drauf sind. Leute, die sich wissenschaftlich auskennen mit dem, was da ist. Aber natürlich die Leute, die das gebaut haben, die Instrumente, die haben das ja aus einem Grund gebaut. Denen war nicht fad oder sowas, oder die haben irgendwie keinen gescheiteren Job gekriegt, sondern die haben das gemacht, weil es ihnen ein wirklicher Anliegen ist, das herauszufinden. Das heißt, die haben dann vielleicht auch weniger Grund, jetzt zu sagen, na, ich mache jetzt sowas anderes, ist mir jetzt wurscht, dass da die Lucy rumfliegt. Also das ist kein Problem. Und selbst wenn, gibt's ja neue Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann halt dann sich auch für das Thema interessieren und die Mission ist lang und dann habe ich auch genug Zeit, das zu lernen. Also jemand, der heute ein Astronomiestudium beginnt, hat in der Zeit bis 2033, das sind noch fast 10 Jahre, hat locker noch genug Zeit, eine Dissertation zu schreiben und sich alles raufzuschaffen, was man braucht, um mit den Lucy-Daten zu arbeiten.
Das heißt, wenn jemand jetzt in die 8. Klasse kommt oder gerade maturiert hat und sich denkt, jetzt fange ich Astronomie an, jetzt habe ich den Science Busters Podcast Ausgabe 86 gehört, das klingt alles faszinierend, dann kann man angasen mit dem Studium, mit dem Ziel, am Ende der Mission vielleicht Mitarbeiter, Mitarbeiterin der NASA zu sein?
Ja, kann sich problemlos ausgehen. Man muss halt irgendwie schauen, wenn man jetzt irgendwie in Österreich oder Deutschland studiert, dann ist es nicht ganz so einfach, da jetzt in die Raummissionen der Amerikaner mit reinzukommen. Aber natürlich gibt es jede Menge internationale Kooperationen. Ich habe jetzt mir nicht genau angeschaut, was da für Instrumente drauf sind auf Lucy, beziehungsweise wer die gebaut hat und so weiter und mit wem die zusammenarbeiten. Aber es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass man, wenn man jetzt ein entsprechendes Studium beginnt, bei der Doktorarbeit zum Beispiel mit Lucy-Daten arbeiten kann. Das ist überhaupt nicht unwahrscheinlich.
Also das wäre sehr nett. Also wenn jemand tatsächlich anfängt, jetzt Astronomie zu studieren und es gibt die Science Busters 2033 noch, was ja von meinem Lebensalter her gar nicht ausgeschlossen ist, dann würde ich ersuchen, sie dann zu melden, wenn man am Ende der Mission Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Lucy-Mission bei der NASA ist.
Ja, also es kann auch schneller gehen. Wie gesagt, ich habe für mein Diplomstudium 5 Jahre gebraucht und in 5 Jahren, da sind wir noch bei L4, da sind wir gerade unterwegs, so dann von L4 zu L5 zu fliegen. Also da hat man auch genug Zeit vor Ende der Mission für die Doktorarbeit. Da kann man nochmal 4 Jahre lang live mit Lucy arbeiten. Also muss man gar nicht bis 2033 warten.
Dutzende Zuschriften werden wir bekommen im Laufe der Zeit.
Ja, na, hoffentlich. Ja, ich habe gern an den Trojanern geforscht, hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe jetzt mit Raumsonden nichts zu tun gehabt, weil damals gab es keine Raumsondendaten von Asteroiden. Ich habe halt einfach nur gerechnet, die Bewegung simuliert und so weiter. Ich wollte tatsächlich sogar mal Trojaner-Planeten erforschen, aber da habe ich kein Geld dafür bekommen und das war auch dann der Grund, oder nicht der Grund, das war das letzte Projekt, was ich damals eingereicht habe, um Geld einzuwerben, und als das dann abgelehnt worden ist, dann habe ich mich endgültig aus der Forschung verabschiedet.
Was gut ist, weil deshalb können wir unter anderem heute Podcasts aufnehmen und demnächst wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Aber natürlich schlecht, weil dann wüssten wir mehr über Trojaner, weil du das ja sehr leidenschaftlich gemacht hast. Und um ganz auf den Anfang zurückzukommen, also nicht ganz auf den Anfang, auf den Herbstbeginn, aber auf die Jumping Trojans, auf die sprengenden Trojaner. Was macht denn ein Trojaner, wenn er springt?
Ja, also ich habe gesagt, es gibt Trojaner, die bei L4 sind, es gibt Trojaner, die bei L5 sind, und ein Jumping Trojan ist einer, der von L4 zu L5 oder von L5 zu L4 wechselt. Das, um jetzt genau zu erklären, wie die das machen können, müsste ich wieder viel Mathematik auspacken, aber man kann sich es vereinfacht so vorstellen, dass dieser Einflussbereich der stabilen Lagrange-Punkte L4 und L5 zwar groß ist, aber nicht beliebig groß. Also je näher die am Lagrange-Punkt dran sind, die Asteroiden, desto stabiler sind die, desto mehr muss man sich anstrengen mit irgendeiner gravitativen Störung, dass die da weggehen. Aber in den äußeren Bereichen, da kann es tatsächlich Möglichkeiten geben für Asteroiden, sich so zu bewegen, dass sie halt wirklich von L4 weggehen und nicht so, wie es normalerweise ist, dass sie gehen halt ein bisschen weg von L4, kommen wieder nahe zu L4 zurück, gehen weg, gehen zurück, gehen weg, gehen zurück. Also die machen eben so vereinfachte Umlaufbahnen, sondern die gehen so weit weg, dass sie halt dann schon in den äußersten Einflussbereich von L5 kommen und machen dann sogenannte Hufeisenbahnen, weil die wirklich in diesem mitrotierenden Koordinatensystem ausschauen wie ein Hufeisen. Das heißt, die bewegen sich von L4 zu L5, wieder zurück zu L4, zu L5 und so weiter. Das ist dann nicht langzeitstabil, die schmeißt dann irgendwann raus. Aber in speziellen Fällen kann es passieren, dass bei diesen Hufeisenbahnen wirklich ein Wechsel stattfindet. Das heißt, der ist zuerst ein L4-Trojaner und dann hüpft er über den Umweg dieser Hufeisenumlaufbahn rüber zu L5. Und wenn so ein Asteroid die Lagrange-Punkte, die stabilen Lagrange-Punkte gewechselt hat, dann nennt man das einen Jumping Trojan. Und das war das Erste, was ich so in meiner wissenschaftlichen Karriere ja per Computerprogramm geschaut habe, welcher von denen, die da draußen rumfliegen, könnte sowas tatsächlich machen. Und dann habe ich halt ein paar gefunden, die zumindest in der Theorie sowas machen könnten. Und das war dann die Fußnote, die erwähnt wurde, dass, ich glaube, es war, wie hieß denn der, Tersites, glaube ich, war das, der gehüpft ist.
Und da gibt es aber keine Fanfeindschaften, wenn der Trojaner von L4 auf L5 hupft, so wie Rapidler wird kein Austrianer oder vom BVB geht man nicht zu Schalke 04, sondern das kann einfach passieren und dann ist es einfach so.
Genau, also das ist da komplett wurscht. Also viel spannender waren ja die, wie gesagt, die Trojaner-Planeten. Das wäre das, was man eben bei den anderen Planetensystemen sich anschauen kann, weil das war auch was wir in Wien in meiner Arbeitsgruppe untersucht haben. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Sonne und Jupiter habe und ich würde jetzt statt den ganzen Asteroiden, würde ich halt die Erde in den Lagrange-Punkt setzen. Also ich schmeiße die Erde in den Lagrange-Punkt L4 vom Jupiter. Was passiert dann? Weil das ist dann kein eingeschränktes Dreikörperproblem mehr. Da ist die Masse der Erde groß genug, dass ich das nicht mehr einfach ignorieren kann. Mhm. Und da haben wir uns geschaut, was passiert in solchen Fällen. Und es gibt auch da Fälle, wo das stabil bleiben kann. Also man kann große Planeten wie den Jupiter kriegen, die in ihren Lagrange-Punkten kleine Planeten wie die Erde haben. Und das Ganze kann sich stabil bewegen. Also in der Theorie, in der Mathematik gibt sowas. Die Frage war halt immer, kann es sowas auch in echt geben? Und das war dann in meiner Zeit in Deutschland. Dann habe ich eben ja probiert rauszufinden, ob sowas auch in echt geben kann, ob es entstehen kann, sowas. Und habe dann eben am Ende meiner wissenschaftlichen Karriere einen Forschungsantrag geschrieben, wo ich gesagt habe, ja, ich will jetzt diese Modellierung noch genauer machen. Bei welchen Sternen, bei welchen bekannten großen Planeten kann sowas wirklich entstehen? Und dann im zweiten Teil hätte ich gern ein Beobachtungsprojekt noch angehängt, weil ich eben auch ausrechnen konnte oder hätte können, wenn ich das gemacht habe, wie man dann das entdeckt, also wie sich das bemerkbar macht, wenn man sich Sterne genau anschaut, wenn man die Helligkeit von Sternen anschaut und da bewegt sich so ein Planet mit Trojaner rundherum, dann hätte es ein ganz bestimmtes Signal in der Verdunklung des Sterns gegeben, wenn die gerade von uns aus gesehen vom Stern vorbeiziehen, dann hätte ich noch ein Beobachtungsprojekt angehängt, dass man sowas wirklich findet, aber ja, wie es so oft ist, 2/3 der Forschungsprojekte werden abgelehnt und meins ist ungerechtfertigterweise abgelehnt worden, aber ja, kann man nichts machen.
Sind die meisten Menschen wahrscheinlich, die ihr Projekt einreichen, der Meinung, dass es ungerechtfertigt abgelehnt wird?
In dem Fall war es wirklich so.
Aber seitdem hat das auch niemanden interessiert, seitdem hat es niemand weltweit in Angriff genommen und weil dein Projekt abgelehnt worden ist, wissen wir das heute nicht.
Naja, es ist jetzt nicht das drängendste Forschungsthema, wenn man so will, aber ich fand es halt interessant. Das ist jetzt irgendwie nichts, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt dunkle Energie oder irgendwie sowas, irgendwie die Fundamente des Kosmos oder sowas, das müssen wir verstehen, ob es jetzt Trojanerplaneten gibt oder nicht, aber ich fand es interessant, vor allem, weil es auch zum Beispiel Auswirkungen hätte auf manche Planetensysteme, die wir kennen, wo wir wissen, da ist der Stern und der Stern hat dort seine habitable Zone, also den Abstand, wo theoretisch ja flüssiges Wasserleben existieren könnte, aber in dieser habitablen Zone wissen wir, da sitzt ein Planet so 5-mal so groß wie der Jupiter. Mhm. Ja, und wenn der da sitzt, dann hat da sicherlich keine Erde mehr Platz, es sei denn, die ist vielleicht ein Lagrange-Planet. Dann könnte ich auch in schon einer besetzten habitablen Zone noch einen habitablen Planeten kriegen. Also insofern war das schon interessant. Und das Problem war halt, das Problem ist halt, dass es sehr viel mehr interessante Forschungsfragen gibt, als Forschungsgeld da ist. Und sobald so eine Forschungsförderorganisation einen minimalen Grund findet, sowas abzulehnen, tut es halt. Nicht, weil sie bösartig ist, sondern weil sie einfach so viel, viel mehr Anträge kriegen als genehmigt werden können. Und wie gesagt, der eine Gutachter hat bei mir gesagt, ja super, soll genauso gemacht werden. Der andere Gutachter hat geschrieben, ja super, bei der Theorie könnte man vielleicht mal schauen, ob man es anders macht, weil die Arbeitsgruppe aus Wien, die hat das schon zum Teil untersucht. Und das war halt der Grund, weil der dich auch gesagt hat, super, genauso machen, war halt der Grund für die Förderorganisation, das abzulehnen. Das Blöde war halt, dass die Forschungsgruppe aus Wien mir nicht unbekannt war, weil das war meine frühere Forschungsgruppe aus Wien. Und ich habe genau gewusst, was die gemacht haben, ich habe genau gewusst, dass die nicht das gemacht haben. Also insofern war es ungerechtfertigt, aber was soll man machen? Jetzt mache ich was anderes, ist auch schön.
Und deshalb sind wir von den Science Busters dieser Ungenauigkeit in der Beurteilung des Forschungsantrags sehr, sehr verbunden und bedanken uns doch im Nachhinein beim Gutachter, dass das Forschungsanliegen abgelehnt worden ist, wenn auch ungerechtfertigterweise und aus fadenscheinigen Gründen, weil dadurch ist Florian Freistetter, bist du ja bei den Science Busters gelandet. Das ist zwar ein Verlust für die Forschungswelt, aber ein Gewinn für die Wissenschaftskommunikation auf der Livebühne.
War leider ein anonymer Gutachter, kann man nicht sagen, wer es ist.
Es war ich, aber jetzt ist es draußen, okay. Aber jetzt ist es entschieden.
Gut.
Weil ihr ja wollt, dass du mit uns auch nach dem Sommer 2024 auf der Bühne stehst und damit sind wir am Ende beim beliebtesten Teil des Science Busters Podcasts, bei der Bekanntgabe der Parteienverkehre. Die Sommerpause ist, wie gesagt, vorbei. Es ist noch nicht astronomischer, aber meteorologischer Herbst angebrochen. Deshalb gibt es auch wieder Live-Auftritte seit einer knappen Woche. Und wir spielen TV-Spezialvorstellungen. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Ein Abend, den es nur einmal so geben wird, eine Mischung aus bewährten und nagelneuen Nummern, denn wir bereiten eben TV-Aufzeichnungen vor, wie wir am Anfang erwähnt haben. Nach dem ersten Block, den wir am 11. und 12. September in Graz aufnehmen, geht's weiter mit den Vorpremieren. Am 14. September spielen wir im Theater im Park in Wien und am 13. und 14. November in der Tischlerei Melk. Wer da dabei sein wird, jeweils auf der Bühne, steht noch nicht fest, aber bald und dann sagen wir es auch.
Genau, und wer das nicht sehen will, was schade wäre, weil es lustig ist, sondern nur die aktuelle Live-Show der Science Busters Planet B, kann das tun am 25. September in Baden bei Wien, am 7. November in der Listhalle in Graz, am 18. November bei den Wühlmäusen in Berlin, das ist nicht im Zoo, so heißt ein Theater dort, aber wenn ihr da hingeht, dann wisst ihr eh, was die Wühlmäuse in Berlin sind. Und am 24. November sind wir nochmal im Stadtsaal in Wien, das ist tatsächlich ein Saal in der Stadt, am 5.12. im Danubium Tulln und am 10.12. in der Pölzl-Halle am Stetten. Und ich weiß nicht, wer der Pölzl ist.
Ich glaube, es war ein Lokalpolitiker von dort, aber die Hand ins Feuer legen würde ich dafür nicht, müsste man nachschauen. Oder wir lösen das in den Shownotes auf. Dafür unter anderem gibt es ja die weltberühmten Shownotes. Science Busters for Kids Shows. Um die Arbeitszeiten weiter zu verlauten, gibt's nach wie vor digital im ORF Player, im Kids-Kanal, aber auch analog und live mit Martin Moder und mir. Auch am 14. September im Theater im Park in Wien. Um 11 Uhr beginnt es schon, die Kids-Show. Da gibt's nur noch Restkarten. Die TV-Spezialshow beginnt übrigens um 14 Uhr schon, in einer Nachmittagsvorstellung am 14. September. Die Kids-Show gibt's dann am 24. November im Stadtsaal in Wien. Auch am Nachmittag um 15.30 Uhr. Und dann in weiterer Folge werden wir, ich glaube, im Jänner das nächste Mal Kids-Show in Wien spielen.
Vor dem Januar kommt der Dezember und im Dezember kommt der Silvester und Silvester gibt's Shows schon vor Silvester. Es gibt die Bauern-Silvester-Shows im Landestheater Linz am 27.12. in der Helmut-List-Halle in Graz, am 28.12. im Schauspielhaus Wien am 29.12. und dann ist es kalendarisch und in echt soweit, dass das Jahr endet am 31.12. Da gibt's die Silvester-Show der Science Busters im Stadtsaal Wien und dann ist das Jahr aus.
Dann beginnt 2025 davor, und zwar im Oktober 2024 sind aber Matthias Egersdörfer, mein lauter fränkischer Kollege, und ich wieder mit unserem Tourprogramm Erlösung gemeinsam auf Tour, und zwar 10 Jahre feiern wir mit unserem Erlösungsprogramm und starten das 10-jährige Jubiläum standesgemäß am 10.10. 10 Jahre Erlösung in der Kresslesmühle in Augsburg. Am 11. sind wir in Die Kees in Frankfurt, am 12. in der Rosenau in Stuttgart, 13. Unterhaus Mainz, 17. Lustspielhaus München, 18. 10. Jakob Meyer in Dorfen, auch in Bayern, am 19. 10. Scharfrichterhaus in Passau, um dann am 20. 10. im Gutmann am Dutzendteich in Nürnberg die Deutschlandrunde abzuschließen, aber nur um am 31. 10. im Kabarett Niedermeyer in Wien aufzuschlagen und am 1. und 2. November im Theatercafé in Graz die 10 Jahre Jubiläumstour Erlösung abzuschließen.
Wer das alles jetzt nicht angehört hat, weil es viele Daten und viele Orte waren, kann unter egers.de oder puntigam.at nochmal schauen, wann und wo alles stattfindet.
Danke, wie immer, auch am Ende an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Planeten umkreisen, im All schweben, Dreikörperprobleme lösen, herumlagranchen, Parteien, die auf Klimaschutz pfeifen, nicht wählen und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke, Florian Freistetter, für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Tschüss.